es soll nicht so sein, dass wir jetzt eine riesen Show machen. Für mich muss das immer, ja, sag mal, Hand und Fuß haben, dass wir jetzt einen regionalen Lieferant haben. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen Meusdorfer Landgockel und den garen wir in der Schweineblase. Ganz altes Gericht und das kommt auch immer wieder auf die Karte. Aber da kannst du halt schön was dazu erzählen. Wo kommt das her? Was ist der Gedanke dazu? Aber für mich, ich will jetzt nicht an den Tisch fahren und dann hier ein großes Feuerwerk machen und ein bisschen Feuer hier und Feuer da und nur, dass eine Show da ist. Es muss dem Gericht irgendwie dazu beitragen, dass wir dann am Tisch arbeiten.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Und heute wird es wieder zweistellig, denn ich bin heute zu Gast in einem Wald- und Schlosshotel. Genauer gesagt liegt es in Baden-Württemberg bei einem Koch, der seine Selbstständigkeit aufgegeben hat und nun wieder als angestellter Koch arbeitet. Er ist verantwortlich für 5 Restaurants innerhalb des Wald- und Schlosshotels. Unser Markenzeichen ist die Schiebermütze und spätestens jetzt wisst ihr, von wem ich rede. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Boris Rommel.
Vielen Dank, hallo.
Wir sitzen hier im Chef's Table, direkt neben der Küche. Genau. Ich frage mich gerade, wer kann wen besser beobachten? Die Köche, die arbeiten uns oder wir die Köche?
Na, es ist schon wirklich so, dass, naja, halb und halb. Aber wenn der Gast hier am Chef's Table sitzt, dann schaut er in der Regel so ein bisschen beim Kochen zu, weil das, was wir jetzt sehen, ist das Gourmet-Restaurant und da wird abends einfach das Gourmet rausgeschickt und dann haben wir viele Gäste, die dann sagen, das interessiert mich, möchte ich mal ein bisschen mitschauen.
Beginnen wir mal bei dir mit deiner Schiebermütze, deinem Markenzeichen mittlerweile. Wie kam es dazu? Ab welchem Zeitpunkt wurde es dein Markenzeichen?
Ab welchem Zeitpunkt? Da gibt es gar keine so große Story, sage ich mal. Ich war selbstständig in Heidelberg und hatte dort einen Mitarbeiter und der hatte immer diese Schiebermütze auf. Und der hat mir dann mal eine geschenkt und dann habe ich die mal morgens angezogen und irgendwie war es ein bisschen ungewohnt, weil man hat sich morgens immer die Haare gerichtet. Und dann hat es aber doch irgendwie, ja, was heißt Spaß gemacht, es hat mir irgendwie zugesagt und dann hat man sich da mal noch eine geholt und noch eine geholt und mittlerweile habe ich so einen Bestand aus fast 30, 40 Mützen und ja, ist so ein Markenzeichen-Hobby, ich bin auch so gerne in verschiedenen Hutläden, um mir das anzuschauen. Ich bin dafür alles offen und so ist das so ein bisschen entstanden.
Lässt du dir die auch teilweise extra anfertigen oder nimmst du die fertig von der Stange?
Nee, das gar nicht. Also das sind dann wirklich fertig von der Stange, verschiedene Firmen. Also ich möchte mich da gar nicht auf eine festlegen. Es gibt verschiedene Firmen und das, was mir halt zusagt, das wird dann halt ab und zu mal gekauft, sag ich.
Du hast aber auch eine, glaube ich, die ist mit 2 Sternen bestickt, oder?
Richtig, eine ist mit 2 Sternen bestickt, wobei die ist schon so, ich sag mal, ausgeleiert. Die ist zwar noch zu Hause, aber die kann ich eigentlich nicht mehr tragen.
Ist Mode dann generell ein Thema für dich oder eher so im Mützenbereich?
Nee, ich glaube, modetechnisch bin ich jetzt nicht so der, meine Frau ist sehr, sehr modisch unterwegs, also die, ja, hier ein bisschen shoppen und da und dort und die. Ich bin jemand, am liebsten einmal im Jahr einkaufen und die Klamotten dann so lange tragen, bis die Frau dann sagt, bitte, kauf dir was Neues.
Was ja noch ins Auge sticht, ist dein Tattoo. Dort steht Cooking is life, nothing else matter. Wie kamst du dem Tattoo und warum ist für dich Kochen Leben?
Das war, ich sag mal, so eine ganz wilde Zeit. Das war während der Villa Hammerschmiede und da hat man ein ganz verrücktes Team und da ging es eigentlich nur ums Kochen. Von morgens bis nachts kochen. Es war so eine Zeit, sag ich mal, von der Kommistelle bis zum Sous-Chef, wo sich halt wirklich das ganze Leben nur um Kochen gedreht hat, von morgens bis nachts. Und dann sind diese Tattoos entstanden und dieser Spruch dann auch so ein bisschen angelehnt an den Song, sage ich mal, von Metallica, Nothing Else Matters. Und so kam dieses Tattoo dann auf die Haut und mittlerweile ist Kochen immer noch das Leben, sage ich mal, aber die Familie kommt jetzt so ein bisschen mehr mit rein oder ist eigentlich schon im Fokus. Damals war es halt nur Kochen, 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 jetzt ist immer noch Kochen, aber ich sag mal noch viel Familie.
Dann kommen wir heute relativ früh schon zur Cheffrage, weil ich habe es das letzte Mal ein bisschen, ja, ehrlicherweise verkackt. Da habe ich es zum Ende zum Noten noch reingemuggelt, da habe ich es nämlich fast vergessen. Deswegen, heute kommt die Cheffrage von Julia Komp. Und wie ich in der Fragestellung von Julia, als ich die Aufnahme gemacht habe, schon entnehmen konnte, gehe ich davon aus, dass ihr euch kennt.
Wir kennen uns.
Wie steht ihr zueinander?
Ich sag mal, wir treffen uns zwei bis dreimal im Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen, wenn sie was kocht, wenn ich was koche. Meistens sind so Küchenpartys, Events und da treffen wir uns. Sie ist halt ein bisschen weiter weg, sage ich mal, dass wir uns jetzt nicht jede Woche oder alle zwei Wochen treffen. Von daher sind es solche Veranstaltungen, wo man sich dann zweimal im Jahr trifft.
Und Julia hat heute eine Frage dabei, auf die du gespannt sein darfst, weil auch ich tatsächlich das schon von mehreren Seiten über dich gehört habe. Und wir wollen mal ein bisschen Rätsel auf den Grund gehen und die Lösung ein bisschen suchen. Hast du eine Idee, was kommen könnte von ihr?
Überhaupt nicht.
Dann will ich dich aber nicht länger auf die Folter spannen. Hören wir mal rein.
Hi Boris, ich hoffe, ihr habt ein schönes Gespräch und meine Frage an dich lautet, du hast ja ziemlich viel um die Ohren, auch ein großes Team, viele verschiedene Konzepte und bei jeder Veranstaltung bist du immer so entspannt und glücklich und ich wollte fragen, wie du das schaffst, alles unter einen Hut zu bekommen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss so ein bisschen einen Mittelweg finden zwischen ich bin im Geschäft oder ich bin bei Veranstaltungen und ich bin in meiner Freizeit oder ich bin im Urlaub. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo jeder für sich sagen muss, hier gebe ich 100% und wenn ich aber zu Hause bin, denke ich einfach auch nicht mehr ans Geschäft. Weil dann habe ich meine Chefs hier, die wissen, wie es sein soll, wie es laufen soll. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, wo man einfach mal, sagen wir mal, abschalten muss. Und dann bleibt man, glaube ich, relativ lange happy und hat Spaß an dem Beruf. Früher habe ich mal 6-7 Tage hier und dort und von morgens bis nachts und das, ich schaffe immer noch sehr, sehr viel, aber wenn Schluss ist, ist halt einfach Schluss. Und das ist, glaube ich, so eine Kopfsache, wo man sehr, sehr viel lernen muss, um das für sich zu finden, was der richtige Weg ist, ja.
Wann kam so für dich so der, ja, sag jetzt mal, der Gedanke zu sagen, okay, jetzt, wenn ich aus dem Restaurant tatsächlich rausgehe, jetzt muss auch mal Schluss sein und ich darf dann nicht immer noch weiter im Geschäft sein?
Das war definitiv eine Geschichte, die hier im Wald- und Schlosshotel stattgefunden hat, die ersten zwei Jahre. Das sage ich auch immer wieder, möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal erleben, weil es war erstmal ein kompletter Neuanfang, Aufbau von einem Team. Also da waren Arbeitstage, ging es morgens um 6 los bis nachts um 2, 3, einfach nur um, sag ich mal, mein System hier rein zu bekommen. Und irgendwann, sag ich mal, noch so nach dem dritten Jahr hatten wir dann wirklich ein konstantes Team und dann habe ich mich so peu à peu bei vielen Sachen einfach ein bisschen rausgenommen, wo ich dann gesagt habe, so, ich habe einen Sous-Chef, dann kann der auch mal nach dem Dienstplan schauen. Ich habe einen Küchenchef, dann kann der auch mal nach der Bestellung schauen. Und so hat man peu à peu seine Aufgaben ein bisschen reduziert. Ich bin ja trotzdem noch einen ganzen Tag viel beschäftigt, aber dieses Abgeben von Aufgaben war ein Prozess über mehrere Jahre und mittlerweile ist es so, dass es halt einfach ja konstant läuft und ich halt, jeder weiß bei uns so, das mache ich und das macht der und das ist vielleicht eine Aufgabe, die muss der Chef machen, ja.
Aber du verkörperst das ja anscheinend, weil ich habe es vorher gerade angeteasert auch ein bisschen. Ich hatte letztens vor circa 1,5 Monaten mit jemandem geredet, der auch so ein bisschen mit der Sterneküche beschäftigt ist und er hat damals gesehen, ja, ja, da gibt es so einen Koch mit Schiebermütze, groß, tätowiert, den habe ich bei einer Doku gesehen und der wirkt so entspannt und ja, als wäre das alles gar nicht so viel und da hat er sich gefragt so, ja, wie geht's? Und ich so, ja, ich glaube, ich weiß, von wem du redest, bin ich bald zu einem Termin da? Okay. Also es scheint ja deine Wirkung auch mittlerweile zu sein.
Definitiv. Ich meine, ich habe halt Mitarbeiter, die sind jetzt schon seit 5-6 Jahren im Team und wir haben 16 Azubis im Haus, die nur in der Küche ihre Kochlehre machen. Ich glaube, das würde auf Dauer nur funktionieren, wenn wir halt so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten oder so, wie ich von meiner Persönlichkeit her bin. Weil es ist ein Team, es ist auch teilweise sehr freundschaftlich, sage ich mal, unter den Kollegen. Und ich habe halt einfach die Einstellung, damit baut man sich was für die Zukunft auf, wie wenn ich jetzt Leute hier, sage ich mal, durchballere, die dann nach einem Jahr oder 1,5 Jahren sagen, so, ich habe es überlebt beim Rommel, jetzt ziehe ich mal weiter, kriege mein Zeugnis und gut ist, der Aufbau ist ja viel einfacher, wenn ich Köche habe, die einfach länger da sind, weil die wissen, wie alles läuft, ich kann mich drauf verlassen und so wird es halt einfach ein bisschen entspannter.
Jetzt frage ich ja immer viele Köche in den anderen Folgen, wenn sie zwei Restaurants gleichzeitig haben, wie sie das denn machen? Jetzt sind es aber bei dir 5, ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie kriegst du das hin? Also das ist ja schon nochmal eine andere Challenge wie 2.
Definitiv, 5 Restaurants, vielleicht sogar nächstes Jahr geht es noch weiter, mal schauen. Es ist so, ich habe natürlich in jedem Restaurant meinen Sous-Chef oder teilweise auch einen Küchenchef. Lässt sich gar nicht anders bewältigen. Und dann ist der Aufbau so, dass ich für jedes Restaurant die Speisekarte schreibe, aber trotzdem mir, sagen wir mal, die Ideen von den Chefs, Sous-Chefs mit reinhole. Wir uns dann zusammensetzen, sagen so, das gefällt mir jetzt weniger. Und so, ich sag mal, grob der Aufbau von einer Speisekarte. Dann hat aber, wie gesagt, jeder Sous-Chef, Küchenchef seine Verantwortung, die Leute, die ich ihm dann zuweise, zu führen, einzuteilen, das Mise en place für jeden Tag hochzuziehen. Die einzige Geschichte ist im Gourmet, da sitzen wir mit 5 Personen oder 6 Personen an einem Tisch, schreiben eine neue Karte und da darf sich halt jeder mit einbringen, weil das ist sowas, ist unglaublich kreativ und jeder hat was Eigenes im Kopf. Und ich finde, da entstehen immer ganz neue und schöne Ideen, wie wenn ich nur ganz alleine die Karte schreiben würde. Und da ist das Gourmet ein bisschen anders aufgebaut.
Wie muss man sich das bei dir vorstellen, wenn ihr zu fünft am Tisch sitzt und eure Ideen aus Baldowert, stehen die Grundzutaten, sag ich jetzt mal, im Kopf und man spricht dann einfach drum, wie man es umsetzt, oder?
Grob schon so, der Aufbau. Ich habe schon ein paar Sachen im Kopf, wo ich sage, so, ich würde mal gerne wieder den Fisch machen oder das Fleisch oder das Gemüse. Und so ist mal grundlegendes Prinzip, aber manchmal ist es auch so, dass dann jemand sagt, oh, lass uns doch mal das machen oder wir haben das doch mal gemacht vor 2, 3 Jahren, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen aufpimpen, sage ich mal. Und dann sitzt man da und überlegt so, wie wird es präsentiert. Bauen wir vielleicht irgendwas noch dazu? Wir sind ja sehr viel in der Werkstatt oder ich am Basteln und Machen, zwecks was Präsentation angeht. Ja, und so entsteht dann, sage ich mal, grob eine Karte, wenn wir jetzt lustigerweise am Samstag schreiben eine neue Karte. Und das ist dann eine Sache, die dauert mindestens 5, 6 Stunden. Und dann kann es auch sein, dass wir nochmal einen zweiten Termin suchen müssen, um es dann zu vollenden. Also manchmal läuft es super und manchmal dauert es einfach länger.
Werbung.
Ich habe für euch wieder etwas getestet und ich muss sagen, es hat mich von Anfang an begeistert. Was es war, von Delta bekam ich das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind zur Verfügung gestellt, das mich sofort durch die hohe Qualität des Fleisches überzeugt hat. Diese wird garantiert durch die traditionelle Viehhaltung der Landwirte, die besondere Tierrasse und die spezielle Fleischverarbeitung. Als das Fleisch von Delta bei mir eingetroffen ist, musste ich es natürlich gleich einmal anschneiden und die Marmorierung war wirklich toll, was sich später nach dem Anbraten auch in der Saftigkeit und dem Geschmack des Fleisches wiedergespiegelt hat. Und weil ich so begeistert war, gab es auch am nächsten Tag nochmal das herrliche Entrecote. Wenn ich als Kunde im Restaurant das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind bekommen würde, ich würde glücklich mit einem Lächeln nach Hause gehen. Und wenn auch du deine Kunden begeistern möchtest, dann geh mal auf www.delta-hamburg.de oder schreib doch gleich eine Mail an info@delta-hamburg.de und probier's mit diesem besonderen Stückchen Fleisch.
Werbung Ende.
Du hast gerade angesprochen, Werkstatt, du hast mal gesagt, wenn du nicht Koch geworden wärst, wärst du Schreiner geworden. Hat sich das die Leidenschaft immer noch so ein bisschen durchgezogen?
Definitiv. Also so Schreinern, Holz, mittlerweile auch viel so ein bisschen Metallgeschichten arbeite ich mich so langsam rein. Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich da auch noch mehr machen, weil meistens läuft das so auf die Nacht hinaus, dass ich dann sage so, Frau schläft, Kind schläft, lass uns doch ein bisschen basteln. Aber da muss man sich dann manchmal nachts halt auch motivieren, weil wenn ich dann um 11 heimkomme, ist manchmal schon so, dass man sagt, ach, ich glaube, ich lege mich vielleicht erstmal noch eine halbe Stunde auf die Couch und dann gehen wir vielleicht ins Bett, bevor wir nochmal bis um 2 oder 2:30 dann in der Werkstatt stehen. Aber mir macht es halt unglaublich viel Spaß, also ich könnte es auch den ganzen Tag machen. Sehr entspannt.
Und die Sachen finden sich dann teilweise hier wieder? Dann
als viel, ja. Deko? Also viel. Wir haben viel im F&B-Lager mittlerweile, was sich so die letzten 7 Jahre angesammelt hat. Und viele Sachen, mit die wir immer so am Gast präsentieren, sei es Fingerfood oder manchmal auch, letzte Karte hatten wir eine Bouillabaisse, die haben wir dann mit selbstgebauten Saucieren präsentiert. Und es ist bunt gemischt, von Dessertbereich bis Vorspeise wird immer wieder irgendwas gebastelt. Ja.
Spart aber auch Geld.
Ja, darum geht es weniger. Es ist natürlich sehr individuell. Also es sind halt Sachen, die, sag ich mal, findet man sonst nirgends, weil es halt einfach ja, selbst konzipiert ist. Ja.
Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu führen bei 5 Restaurants. Wächst man da ein bisschen in die Aufgabe auch rein? Weil jetzt sage ich jetzt mal, in der freien Wirtschaft gibt es ja so diese Führungsmanagement-Fortbildungen, die wirst jetzt du ja wahrscheinlich nicht besucht haben.
Nee, habe ich definitiv nicht besucht. Ich war ja vorher selbstständig, 4 Jahre lang. Das ist was ganz anderes gewesen, ein Team von 3 Leuten. Und dann hier so viele Leute zu führen. Mittlerweile stehen auf meinem Dienstplan 51 Leute. Jetzt keine 51 Köche. Also wir haben 16 Azubis, wir haben 14 Spüler, 3 Konditoren, also grob 16 bis 18 ausgelernte Köche, die aber auf 5 Restaurants verteilt. Das hört sich viel an, ist aber am Schluss gar nicht mehr so viel. Aber da so einen Führungsstil reinzubringen, das ist, wie vorhin schon gesagt, das ist alles Erfahrung und ein Prozess, der einfach auch Jahre dauert, weil jeder ist ja so von der Persönlichkeit ein bisschen anders. Also musst du mit jedem irgendwie auch anders ein bisschen umgehen. Ich kann natürlich auch mit der Stange rein und sagen so, oh, der Rommel kommt wieder, der schreit ja nur rum. Aber das wird hier halt ganz anders gelebt, sag ich mal. Und deshalb haben wir halt so ein konstantes Team auch, ja.
Wie förderst du deine Mitarbeiter, dein Team? Gibt es eine Restaurant-Hierarchie, dass wenn man am Ende dann, ja, sich bewiesen hat, dann im Team Sterne-Restaurant ist und sich da so langsam hocharbeiten kann?
Grob ist der Aufbau so, wir haben natürlich schon viele Anfragen, was Gourmet angeht, also ich habe köchetechnisch wirklich gar kein Problem, ich bin gut aufgestellt, handhabe das aber auch so ein bisschen, wenn jemand die Erfahrung mitbringt und ich habe einen Platz frei im Gourmet, kann eins Gourmet, wenn jemand, sagen wir mal, ausgelernt ist und ihm fehlt vielleicht noch so ein bisschen der ein oder andere Touch, dann starten wir erstmal in der Jägerstube und wenn das dort läuft oder der hat sich dort bewiesen, sagen wir mal, dann switchen wir rüber auf das Gourmet-Restaurant. So ist mal grob der Aufbau und was jetzt so die Förderung angeht, ist es so, wir haben jetzt, wie gesagt, 16 Azubis und ich habe einen Azubi-Beauftragten, der ist der Dominik, der ist jetzt auch schon fast 1,5, 2 Jahre im Haus und der kümmert sich das ganze Jahr um die, weil, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt noch die ganzen Berichtshefte kontrolliere, Ausflüge mache, wir machen halt sehr viele Schulungen mit denen auch, sind mittlerweile 6 bis 8 Ausflüge im Jahr, wo wir Lieferanten besuchen oder auch mal eine Treibjagd machen mit dem Jäger. Oder einfach mal was zerlegen, Fisch filetieren. Aber da brauchst du jemanden, der dich da ein bisschen unterstützt, weil das kannst du jetzt nicht noch nebenher so ein bisschen machen. Und die Ausbildung ist halt ja schon sehr stark hier. Also die Leute, die hier das Haus verlassen, die können auf jeden Fall was.
Hast du dann überhaupt Zeit noch richtig zu kochen?
Nicht jeden Tag. Also ich bin noch jeden Tag am Pass. Das sowieso. Und wir haben, glaube ich, ein ganz eigenes Konzept. Ich bin im Gourmet-Restaurant vom Fingerfood bis zum Dessert durchgehend draußen, das heißt, ich bin am Pass, guck, anrichten und so weiter und so fort und trage aber jedes Essen mit dem Service raus und erzähle auch immer so ein bisschen was dazu. Wo kommt es her? Was haben wir uns dabei gedacht? Und dieses Konzept machen wir jetzt schon seit 2 Jahren und es kommt eigentlich sehr, sehr gut an, weil du bist halt dauerpräsent am Gast und das ist sowas, was wir in Zukunft auch noch weiter betreiben werden. Und da musst du dann schon sagen, so die ersten 4 Jahre, da habe ich jeden Tag hier von morgens bis abends kochen. Jetzt ein bisschen weniger, aber wenn der Gast sagt, die Qualität ist genauso, wie ich es mir vorstelle, dann sage ich mal, mache ich jetzt auch nichts falsch, wenn ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag in der Küche stehe.
Wenn du draußen bist, ist Storytelling dann tatsächlich sehr, sehr wichtig wahrscheinlich für die Gäste.
Ist wichtig, man darf es aber auch nicht übertreiben. Es soll nicht so sein, dass wir jetzt eine riesen Show machen. Für mich muss das immer, ja, sag mal, Hand und Fuß haben, dass wir jetzt einen regionalen Lieferant haben. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen Meusdorfer Landgockel und den garen wir in der Schweineblase. Ganz altes Gericht und das kommt auch immer wieder auf die Karte. Aber da kannst du halt schön was dazu erzählen. Wo kommt das her? Was ist der Gedanke dazu? Aber für mich, ich will jetzt nicht an den Tisch fahren und dann hier ein großes Feuerwerk machen und ein bisschen Feuer hier und Feuer da und nur, dass eine Show da ist. Es muss dem Gericht irgendwie dazu beitragen, dass wir dann am Tisch arbeiten.
Ist das eine Aufgabe, wo du sagst, okay, das ist eine, die ich lieber mag oder eine, die du sagst, die mag ich gar nicht? Oder was ist denn die Aufgabe, wo du sagst, okay, auf die könnte ich eigentlich am ganzen Tag eher verzichten?
Ja, da musst du dich auch, sag mal, reinfuchsen. Wenn du das erste Mal, sag mal, die erste Woche, wo du draußen am Gast bist, ja völligst ungewohnt. Du stehst immer in der Küche und hast dann vielleicht ab und zu, wenn der Restaurantleiter raus reinkam, hat gesagt, Herr Rommel, können Sie mal rauskommen? Die Gäste würden gerne ein Foto machen oder mal kurz mit Ihnen reden. Ja, das war halt damals schon sehr ungewohnt. Jetzt ist es so, also mir macht es riesen Spaß. Ich bin aber trotzdem auch gerne noch am Kochen. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Aber das musst du auch mögen, weil ich versuche auch vom Team her mal ab und zu mal den einen oder anderen mit rauszuziehen ins Gourmet, dass wenn mal Tage sind, wo ich vielleicht nicht da bin, dass der mich vielleicht so ein bisschen vertritt. Da hast du halt Leute, die sagen, liegt mir. Aber ich sag mal, 90% der Köche sagen, ich bleib doch lieber am Herd stehen.
Jetzt hat man bei 5 Restaurants natürlich eine riesen Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, aber natürlich du als Küchenchef, aber auch dein ganzes Team hat natürlich auch einen Riesenverantwortung gegenüber den Gästen. Wie sieht die Verantwortung für dich aus? Was beinhaltet das Ganze gegenüber den Gästen?
Für mich muss einfach das, was wir auf den Teller bringen, perfekt sein, jeden Abend. Und sei es die Jägerstube, die Waldschenke, das Gourmet-Restaurant, ja, wir leben ja von der Perfektion und sagen wir mal auch von den Lebensmitteln, die wir jeden Tag hier verarbeiten. Wenn du da nichts Gescheites einkaufst, kannst du auch nichts Gescheites auf den Teller bringen. Also die Verantwortung liegt bei jedem Mitarbeiter und bei mir, ja, das Bestmöglichste aus den Sachen rauszuholen. Und sagen wir mal um 19 Uhr, wenn der Startschuss fällt, ist jeder Posten perfekt aufgebaut und dann läuft's.
Ein Punkt ist aber sicherlich auch die Allergien. Ich bin selber leider ein bisschen leidgeprägtes Kind. Es hält sich noch im Rahmen. Also ich sterbe jetzt nicht, wenn ich was kriege, aber natürlich merkt man es, man muss ein bisschen aufpassen. Das Schlimmste ist, glaube ich, aktuell Currypulver. Aber worauf ich raus will, ist, dass ich mich zum Beispiel, wenn ich zum Essen gehe, tatsächlich in den Sterne-Restaurants am wohlsten fühle, was allergietechnisch angeht. Und es da, ich will jetzt nicht sagen zu 100%, weil ich habe auch schon eine Erfahrung gemacht, wo es im Sterne-Restaurant auch nicht funktioniert hat bezüglich Allergien, aber doch mehr als in anderen Restaurants. Ist das nicht eigentlich so ein Thema, was bei jedem Koch eigentlich, ja, sage jetzt mal, Basiswissen sein sollte? Beim schlimmsten Fall fällt ja wirklich jemand um.
Das ist richtig. Wir kochen, kann ich auch nicht lügen, jede Woche mindestens 5 bis 8 Leute, sei es also auf jede Restaurants verteilt, die Allergien haben. Mir ist es halt immer nur wichtig, das ist wie vegan, vegetarisch, Laktose, Gluten, egal was es ist, der Gast muss es uns halt einfach sagen. Wenn wir das reicht schon einen Tag vorher wissen, können wir dementsprechend das Gourmet-Menü umstellen und dann ist es alles gar kein Thema. Also wir kochen vegan, wir kochen vegetarisch und wir kochen für sämtliche Allergiker, sag ich mal. Wenn wir natürlich jetzt eine Liste haben, die 2 DIN A4 Seiten voll ist und ich muss dann 3 Stunden überlegen, was für ein Menü ich aufschreibe, dann wird es wirklich auch so ein bisschen schwierig. Aber grundlegend ist es so, egal was ist, wir passen das Menü an, aber du hast halt immer wieder so Ausreißer, die dann einfach um 18:30 sich hinsetzen, ich bin schwanger. Ja gut, aber jetzt wahrscheinlich nicht von der Rezeption bis zum Tisch ist das jetzt nicht passiert. Und genauso ist es mit Laktose, Gluten, man weiß es ja, weißt du? Und es ist ja auch noch so, dass wir den Gast ja auch so ein bisschen abholen und sagen, haben Sie denn Allergien? Vertragen Sie irgendwas nicht? Was müssen wir beachten? Das wird ja alles vorher schon kommuniziert. Aber du hast immer noch die Leute, die dann einfach sitzen und sagen, oh, ich vertrage aber auch keine Zwiebeln, keinen Knoblauch. Auch nicht im Ansatz. Also dann wird es für uns halt unglaublich schwierig, innerhalb von einer halben Stunde da was zusammenzubasteln. Sonst sind wir dafür alles offen.
Wichtig ist, also ich wollte es gerade sagen, hast du es ein bisschen vorne weggenommen. Also ich finde es auch wichtig, dass man es im Vorfeld einfach kommuniziert. In der E-Mail damals in dem Sterne-Restaurant tatsächlich, ich habe es kommuniziert, hat trotzdem nicht funktioniert. Mhm. Was natürlich dann schade ist, wie gesagt, ich falle jetzt nicht um, aber man sollte da, glaube ich, schon drauf aufpassen. Aber was ich wichtig finde, ist, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, dass wenn man Allergie hat, dass man von dem Gericht nicht einfach was weglässt, weil da geht ja auch ein bisschen dieses Geschmackserlebnis verloren, sondern eher was komplett oder ein vollwertiges Ersatzprodukt oder Ersatzteller kriegt. Siehst du es genauso oder sehe ich das falsch, dass es ein vollwertiges Gericht sein soll?
Definitiv, das muss vollwertig sein. Ich kann jetzt nicht sagen, so Laktose, Gluten, dann lassen wir einfach alles weg, was Laktose, Gluten ist. Dann fehlt ja die Hälfte auf dem Teller. Das muss angepasst sein, damit der Allergiker dementsprechend auch sein, sagen wir, Geschmackserlebnis hat. Ja? Und ich ziehe das aber auch, muss ich ganz klar sagen, so ein bisschen durch, wenn jemand um 19 Uhr sich setzt ins Gourmet und sagt dann, das und das geht nicht, dann bin ich aber auch knallhart und sage, okay, dann ist das Gericht aber halt auch nicht vollwertig, muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, weil ich brauche die Vorlaufzeit und wenn ich die nicht habe, dann lasse ich die Sachen weg. Wenn es funktioniert und ich kann noch was mit reinpacken, dann ist es so. Aber wir können uns jetzt hinstellen und dann einfach mal kurz was loskochen, wenn wir 20 Gourmet-Gäste haben.
Ist es so, dass sich bei euch jeder, sag jetzt mal, bezüglich den Allergien komplett auskennt? Weil, wie gesagt, ich habe schon erlebt, dass es viele nicht machen oder dann tatsächlich sehr viele am Handy sind und erst mal recherchieren müssen auf die Schnelle.
Ich sag mal, der was grundlegend Schwieriges hat, der sagt uns dann schon, pass auf, das geht. Ich erlebt es ganz, ganz selten, dass jetzt jemand sagt, so Erdbeeren, Allergie, aber wenn sie es verkochen, dann ist wieder okay, aber wenn es dann erkaltet, dann wird es schwierig. Also das hast du eigentlich fast nie, sondern der Gast kommt schon und sagt grundlegend, pass auf, das geht nicht, ich habe Histamin, aber Histamin in dem Bereich oder Laktose in dem Bereich, das ist grenzwertig, das geht aber wieder. Also die geben dir eigentlich schon so eine Richtung vor, was ist möglich und was ist nicht möglich.
Gibt's eine Grenze bei dir, wo du sagst, okay, da geht's nicht, außer jetzt, wenn es zwei Linie, vier Seiten werden?
Eine Grenze, es ist schwierig zu sagen. Zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Anfrage für zwei Personen, die haben gesagt, sie möchten im Gourmet essen, ohne Salz. Einfach alles salzfrei. Aber es soll natürlich genauso schmecken wie mit Salz. Und dann wird halt da reingeschrieben, dass sich halt ein Koch bitte mit dem kompletten Menü auseinandersetzt. Sie wissen jetzt aber noch nicht vegetarisch oder das Chefmenü, das heißt, das sind dann 12 Gänge. So, jetzt muss ich 12 Gänge ohne Salz kochen, sollen aber genauso schmecken wie mit Salz. Verstehst du? Das sind dann so Grenzen, wo ich dann sage, lohnt sich halt der Aufwand? Da steht ja jemand wirklich stundenlang da, um das zu kochen. Das ist immer, also da muss man ein bisschen abwägen, machen wir das oder machen wir das halt nicht. Das sind so Grenzen, wo ich sage, muss jetzt nicht unbedingt sein.
Ich erinnere mich, ich war letzte Woche bei der Julia zur Aufnahme und sie hat für Instagram bei Fly by Finest hat sie ganz einfach gesagt, ja, alles mit Salz. Also da wird es schon schwierig, wenn man auf Salz verzichten möchte.
Das gibt es auch ganz, ganz selten. Also du hast schon mal den einen oder anderen Gast, der sagt, bitte wenig salzen, das ist auch gar kein Thema. Aber alles ohne Salz und trotzdem soll es halt schmecken wie mit Salz. Da musst du so viel Arbeit reinstecken. Das ist der Wahnsinn, ja.
Wie würdest du es angehen,
Salz zu ersetzen? Du musst halt alles extremst, sag ich mal, reduzieren. Säfte einkochen, dies, das. Dann musst du mit Gewürzen definitiv arbeiten, mit Kräutern, um das halt anders irgendwie zu pushen, sag ich mal. Ist alles möglich. Aber wie gesagt, die Frage ist dann, bezahlt ihr das auch jemand? Muss mir auch ganz klar sagen. Lohnt sich das, dass da jemand jetzt 4-5 Stunden dasteht und wirklich alles neu kocht? Für das, was dann eigentlich der normale Menüpreis ist, weil das sieht dann immer wieder keiner ein. Das ist ja immer das Problem. So, wenn ich jetzt in die Autowerkstatt fahre und sage, ich möchte aber noch einen Spoiler haben und ich möchte das noch an meinem Auto und das, so, das kostet alles extra. An sich müsste ich dann halt auch sagen, pass auf, ich kann das gern machen, aber es kostet halt extra. Und dann ist es vielleicht auch umsetzbar, ja.
Kann man Salz tatsächlich auch, also diesen salzigen Salzgeschmack durch ein anderes Produkt 1 zu 1 zu ersetzen?
Ich glaube nicht 1 zu 1. Wie gesagt, du musst da mit Kräutern, Gewürzen arbeiten. Ich glaube 1 zu 1 zu ersetzen, glaube ich weniger, dass das funktioniert.
Jetzt bringt gleich noch eine andere Frage mit. Die hat in der letzten Special-Folge Alle Farben, DJ aus Berlin, Andreas Wiedmann gestellt, das war die Cheffrage damals. Da war die Frage, er sucht etwas, um Butter tatsächlich zu ersetzen, das trotzdem nach Butter schmeckt, aber nicht dieses Ölige hat. Hast du eine Idee da? Andreas ist ein bisschen geschwommen.
Butter ersetzen. Gut, wenn ich jetzt Margarine sage, ja, ist was anderes, definitiv. Butter zu ersetzen, wir kochen schon sehr viel mit Butter. Wir sind klassisch französisch aufgebaut. Ersatzprodukt zu Butter. Tue ich mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr schwer. Du kriegst halt so viel Geschmack dadurch rein. Da musst du vielleicht deinen nächsten Podcast-Kandidaten fragen.
Franz, ich bleibe für dich ein bisschen dran Thema. Vielleicht finden wir irgendwann noch eine Lösung. Aber eine spannende Frage tatsächlich.
Ja, definitiv. Das ist schon nicht ganz einfach. Nicht ganz einfach, ja.
Bei dir auf der Speisekarte, wenn man draufschaut, fehlen so ein bisschen diese fancy Sachen, die man ja mittlerweile oft sucht, oder was heißt sucht, findet. Die ist ja schon eher sehr klassisch gehalten. Das entspricht wahrscheinlich auch so ein bisschen deinem Kochstil.
Ja, ich sage immer, ich koche das, was ich gelernt habe. Und das ist die klassisch französische Küche. Ich war in 8 verschiedenen Restaurants unterwegs und das war alles sehr, sehr klassisch angehaucht. Und dementsprechend kochen wir. Also ich wag mich jetzt auch gar nicht so richtig an die asiatischen Sachen ran, weil ich einfach das nicht kann. Deshalb sage ich immer, das lasse andere Leute kochen, die das halt einfach können und besser machen. Und deshalb ist die ganze Küche sehr, sehr klassisch französisch aufgebaut.
Ja. Du hast ja beispielsweise aktuell auch ein geröstetes Kalbsbries auf deiner Karte stehen. Mit Knollensellerie und Rosinen. Ich bin, seitdem ich bei Alex Huber war, ein bisschen Fan vom Kalbsbries geworden. Ich habe es davor tatsächlich noch nie gegessen. Was zeichnet für dich Kalbsbries auf? Und ist es auch etwas, wo man deiner Meinung nach zu Hause nachkochen kann?
Du brauchst halt einen Metzger, sagen wir, deines Vertrauens, der dir das besorgt, aber ist jetzt, glaube ich, gar nicht so schwierig, wenn du so ein bisschen Vorlauf hast zu deinem Metzger, dass er das besorgt. Definitiv nachkochbar. Und Kalbsbris ist halt, ich sage das auch immer bei dem Gast, ist so ein bisschen ein Liebhabergericht. Ja, man muss es mögen, wie Kalbsleber Berliner Art, wie Kalbsbris, wie Taube auch. Taube ist auch sowas, entweder man mag es oder man mag es halt nicht, weil es halt sehr ein eigener Geschmack ist. Und Kalbsbris rösten wir von außen an, es wird so ganz leicht meliert, dann in Nussbutter gebraten. Und dann haben viele, sag ich mal, einfach so ein bisschen auch so ein Konsistenzproblem, weil es innen halt so ein bisschen cremig weich ist. Und der Geschmack mag jetzt auch nicht jeder. Das sind für mich so Liebhabersachen. Aber Innereien findet man halt nur noch sehr, sehr selten. Und du merkst es halt einfach, ich bin auch ein großer Freund von so sauren Nieren mit Bratkartoffeln. Solche Geschichten findest du nur noch ganz selten. Und du merkst halt auch, wenn du es auf die Karte nimmst, es wird sehr, sehr selten bestellt. Kalbsleber, was immer auf der Karte läuft und alles, was so ein bisschen drüber geht, reden wir von Kutteln, reden wir von Nieren, ja, bestellt halt einmal die Woche. Das ist dann immer, ja, schwierig.
Aber es sind eine deiner Favorite-Gerichte.
Ja, ich mag solche Sachen. Also ich mag das einfach, gute Hausmannskost, gut gemacht. Man findet es sehr selten und wie gesagt, das ist sowas, da trauen sich vielleicht viele einfach nicht mehr so richtig ran oder die Nachfrage ist zu gering. Das ist leider schade, ja.
Hättest du das Kind innerein auch gegessen?
Wahrscheinlich nicht, nee.
Wahrscheinlich nicht. Das kam dann erst später.
Das kam später, ja.
Bleiben wir mal noch ein bisschen beim Kalbsbries tatsächlich. Auf was muss ich achten bei der Zubereitung? Los geht's wahrscheinlich mit der Reinigung.
Reinigung. Also es gibt zwei verschiedene Methoden, die ich zumindest kenne. Entweder man kocht das Bries, das heißt das Bries einmal in den Topf geben, so ein bisschen mit Lorbeer, Nelke, ein bisschen Salz dazu, einmal aufkochen und dann direkt vom Herd nehmen und kurz ziehen lassen, fertig. Und dann putzt man es zu. Oder die Variante, die wir jetzt machen, das heißt wir putzen es in Rohzustand zu, dann wird es kurz vorm Servieren leicht meliert und dann in der Nussbutter ja, goldbraun angebraten von allen Seiten. Die zwei Varianten kenne ich jetzt oder machen wir zum Beispiel, ja.
Du kombinierst das ja gerade mit Knollensellerie und Rosinen. Warum harmoniert die Kombi besonders gut?
Du hast halt dieses schmelzige, große Bries. Dann haben wir eingelegte Portwein-Rosinen dabei. Da kriegst du so, sagen wir, so einen leichten, süßen Touch mit rein. Knollensellerie als Püree unterstreicht so ein bisschen das Cremige von dem Bries. Knollensellerie gebraten ist noch mit auf dem Teller und so ein bisschen Knollensellerie süß, säuerlich eingelegt. Also du hast dann immer ja diese ganzen Geschmäcker so ein bisschen vereint, süß, sauer, cremig, salzig. Knollensellerie-Soße ist noch dabei und eine Kalbsschü, die so ein bisschen mit Birnen, Balsam, Essig aromatisiert. Da hast du wieder ein bisschen Säure. Also das fließt dann alles so ein bisschen miteinander zusammen und am Schluss harmoniert das sehr gut.
Welche Kombination wird noch funktionieren?
Mit Kalbsbries, oh, alles mögliche. Wir hatten Kalbsbries jetzt auch schon mal mit so einer Kaffeekruste, das war auch sehr spannend. Ich sag mal, Topinambur ist auch sowas, was sehr gut dazu passt. Pastinake als ja, Püree oder Stücke in der Richtung. Aber ich glaube, du kannst da noch zig verschiedene anderen Komponenten dazu packen zum Kalbsbries.
Hast du eine Idee, wie man es tatsächlich, was man schnell daheim umsetzen könnte, einfach mal, wenn man so richtig beeindrucken möchte?
Ja, mit Kalbsbries. Also mit Kalbsbries, wie gesagt, schnell zu Hause. Wenn du es noch nie gemacht hast, würde ich jetzt vielleicht sagen, wir gucken nach einem anderen Gericht, weil du brauchst es schon so ein bisschen, weißt du, wie lange brätst du es? Das dauert relativ kurz. Sobald du das übergarst, wird es zäh, wird es einfach von der Konsistenz, Geschmack her ganz komisch. Ist jetzt vielleicht nicht das Anfängergericht für daheim. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Kalbsbries für daheim, putzen, melieren, anbraten, ich würde es auch gar nicht kochen, ich würde es in Rohzustand herrichten und dann, was halt immer super passt, ist einfach ein schönes Gemüse als Püree, sei es Pastinake, Topinambur, Knollensellerie, solche Geschichten oder Kürbis, könnte ich mir jetzt auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn mal Kürbiszeit ist und dann einfach dieses Bries abholen mit so ein bisschen was Püree-Gemüsemäßigem. Und dann Soße. Da wird es dann schon wieder ein bisschen komplizierter, weil du musst halt, wie gesagt, entweder du kochst eine schöne Fleischsoße oder was wir jetzt halt noch dazu machen, ist so eine Knollensellerie-Soße. Das geht ein bisschen schneller, aber ist jetzt vielleicht kein Einsteigergericht.
Jetzt bist du ja nicht zum ersten Mal hier im Wald- und Schlosshotel Friedrichshue angestellt, sondern du warst ja hier schon mal als Sous-Chef. Jetzt bist du nach deiner Selbstständigkeit im Restaurant Simplicissimus in Heidelberg seit 2016 wieder zurück an alte Wirkungsstelle. Was hat dich zu diesem Schritt bewegt, die Selbstständigkeit aufzugeben?
Es war eine schöne Erfahrung. Meine Schwester war mit dabei und das 3,5-4 Jahre gemacht in Heidelberg. Und ja, man muss einfach so ein bisschen abwägen. Es war immer eine 6-Tage-Woche, wir hatten so 2 Wochen Urlaub im Jahr und selbst da überlegst du dann immer so 2 Wochen ist zu, kommt halt kein Geld rein. So. Und dann sagst du irgendwann, möchte ich das jetzt so noch 20 Jahre machen oder gehe ich ins Angestelltenverhältnis zurück und habe natürlich hier genauso viel Arbeit, aber halt, muss schon sagen, ein bisschen mehr Freizeit und vom Kopf her bist du auch ein bisschen freier, weil in der Selbstständigkeit machst du dir ständig Gedanken. So, passt es mit der Umsatzsteuer hier, passt es mit dem Finanzamt da, einkaufen hier, einkaufen da. Also, du bist halt nur unterwegs und selbst wenn du frei hast, denkst du grundlegend ans Geschäft. Und das war wirklich so ein Schritt und ich glaube, das hat uns ganz gut getan, auch meiner Schwester, da so ein bisschen rauszugehen. Und das war, ich sag, eine schöne Erfahrung. Wir haben das Restaurant dann an ein Hotel abgegeben, die haben das dann betrieben. Alles wunderbar, aber wie gesagt, ich fühle mich hier viel, viel wohler wie jetzt in der Selbstständigkeit damals.
Es ist ja auch sowas mit Steuern, Finanzamt, sind ja Sachen, die man nicht ja unbedingt lernt, sondern wo man sich auch ein bisschen ja immer selber erarbeiten muss.
Schon ein bisschen reinfuchsen, ja.
dass man sich da auskennt und ist ja dann auch immer so ein bisschen eine Challenge.
Ja.
Was waren die ausschlaggebenden Punkte für dich, wieder in alte Werkstätte zurückzukommen? Also hierher nach Friedrichsruhe, ist es auch ein bisschen das Thema Work-Life-Balance oder die Herausforderung, die Challenge mit 5 Restaurants?
Ich glaube, die Herausforderung ist es, weil ich liebe, sag mal, so die Herausforderung, liebe sie immer noch. Das war definitiv sowas, wo ich sage, ich will es probieren, ich habe es noch nie gemacht. Es war auch so, dass der Hoteldirektor gesagt hat, also den einen Stern müssen sie auf jeden Fall halten. Und wäre schön, wenn wir vielleicht mal irgendwo noch ein bisschen weiterkommen. Hab dann aber auch gesagt, erstens habe ich noch nie einen Stern gekocht, aber ich glaube, den einen Stern zu kochen, das bekomme ich hin. Aber ich würde mich jetzt niemals vertraglich oder überhaupt aus dem Fenster lehnen zu sagen, ich koche jetzt in 2 Jahren 2 Sterne. Das war auch nie unsere Ambition. Es hat dann trotzdem geklappt. Aber diese Herausforderung war schon sowas, was mich gereizt hat hier, ja.
Kam der zweite dann für dich überraschend?
Doch schon. Also wir haben uns schon gesteigert von dem ersten Jahr zum zweiten, muss man auch sagen, weil es kamen immer wieder gute Freunde mit dazu, die ihre Erfahrung auch mit eingebracht haben. Also von der Tellergestaltung her und vom Geschmack her haben wir da schon eins draufgepackt von ersten Jahr zu zweitem Jahr. Aber es war, wie gesagt, gar nicht die Ambition, das in 2 Jahren hinzubekommen. Hat dann natürlich super geklappt. Wir halten ihn jetzt seit 7 Jahren schon. Und ja, wie hätte es auch gereicht, wenn es im dritten oder vierten Jahr passiert wäre.
Habt ihr was umgestellt damals oder ist das dann tatsächlich über die, jetzt sage ich jetzt mal, Zugänge ein bisschen gekommen oder wie würdest du das sagen, was sind die perfekten Rahmenbedingungen auch ein bisschen, um einen zweiten Stern zu kriegen? Man muss wahrscheinlich das Team auch ein bisschen aufstocken?
Team musst du ein bisschen aufstocken und ich glaube, was auch ganz wichtig war, wir haben im ersten Jahr noch alles aus einer Küche gekocht und haben dann im zweiten Jahr umgestellt und haben gesagt, so, wir machen ein Team Gourmet, ein Team Jägerstube. Und da kannst du dich ganz anders fokussieren, konzentrieren auf Gourmet und Jägerstube. Das eine Team macht halt das Regionale und das andere Team macht halt rein Gourmet. Da kannst du dich viel mehr fokussieren auf die Geschichten, ja.
Bei 2 Sternen oder generell würdest du irgendwie eine Grenze ziehen, personentechnisch, wo du sagst, okay, ich brauche oder für 2 Sterne braucht man wahrscheinlich mindestens 5, 6 Leute, damit das funktioniert oder geht es vielleicht mit 3 auch?
Es geht bestimmt mit 3. Also da kannst du dich, glaube ich, nicht festlegen. Es hängt immer so ein bisschen ab, wie viele Gäste nimmst du an. Wir machen jetzt zum Beispiel 25 abends und haben ein Team hinter uns, siehst du so ein bisschen. Das sind dann in der Regel auf jedem Posten einer. Das heißt, ein Saucier, ein Entremetier, ein Gardemarché und einer abends, der am Pass noch mit mir steht. Also es ist ein relativ kleines Team und das reicht, um diese 25 Couverts zu bedienen. Ja, und da hat aber, glaube ich, jeder so seine eigene Philosophie auch so ein bisschen. Ich denke, es gibt bestimmt auch 2-Sterne-Restaurants, die haben dann 10 Leute da drin stehen, dann gibt es auch wieder welche, die haben nur 3 Leute da drin. Also ich glaube, das ist von jedem Koch her eine eigene Geschichte. Ja.
Aber die Zufriedenheit, oder beziehungsweise der Hotelmanager war da wahrscheinlich zufrieden, als der 2. Stern kam, war schneller.
Doch, erfüllt. Da wurde schon sehr viel gefeiert auch. Also der war schon sehr, sehr happy, ja.
Ihr habt mit ihm zusammen gefeiert? Ein bisschen ausgeartet?
Nicht ganz, weil wir waren ja bei Michelin dann eingeladen. Das heißt, ich bin mit dem damaligen Restaurantleiter hingefahren. Da wurde schon sehr viel gefeiert. Aber die haben dann im Haus so ein bisschen für sich gefeiert, weil wir waren erst wieder dann einen Tag später wieder da. Gut, da wurde auch gefeiert, aber die haben an dem Tag hier ein bisschen intern gefeiert und ich war mit dem Restaurantleiter dort und wir haben dann mit dem Rest dort gefeiert.
Wurde das damals auch, also dieses Jahr wurde es ja auf YouTube übertragen, letztes Jahr auch, damals auch schon? Oder
nee, damals noch nicht. Damals war auch Bühne und du wurdest halt ausgezeichnet und ich erinnere mich noch, ich glaube, wir waren in diesem Jahr 4 Leute, die 2 Sterne gekriegt haben. Ich glaube, Christian Scharrer war dabei, ich glaube, der Nils Henkel, ich kriege jetzt den 3. nicht mehr zusammen. Wir saßen dann in so einer kleinen Gruppe, aber es war uns alles noch nicht so ganz ich habe es erst geglaubt, sag ich mal, als wir auf der Bühne dann waren und haben die Plakette dann oder die Jacke bekommen. Die hatten schon angerufen, ein, zwei Tage vorher, bevor die Verleihung war, und haben dann schon gesagt, so, da, ihr kommt auf jeden Fall mal hierher, weil ihr bekommt was verliehen. So, und ja, aber du hattest schon sowas im Kopf, aber ich war mir dann auch nicht so ganz sicher, und dann waren wir schon ganz froh, als wir dann da auf der Bühne waren, so zwei Sterne passt, wunderbar.
Wenn man es jetzt nicht am Beispiel 2024 oder 2023 anschaut, Michael kann ja auch unter Umständen zwar wen einladen, aber dann ganz schön Angst machen, damals im Restaurant sein, er hat ja ziemlich gelitten.
Genau, den haben sie so ein bisschen auf die Schippe genommen, dann haben sie ihn, glaube ich, dieses Jahr nochmal eingeladen, um ihm vorweg als allerersten zu sagen, dass er die zwei Sterne gehalten hat. Da sind sie ein bisschen dagegen gesteuert, aber dem haben sie ein bisschen auf die Schippe genommen, ja.
Aber ist das tatsächlich so, dass man das dann im ersten Moment glaubt? Hättest du es auch geglaubt?
Also die Freude war schon riesig. Also der Hoteldirektor hat bei mir angerufen und ich glaube 5 Minuten, bevor der Michelin dann bei ihm angerufen hat. Und ich weiß es noch, ich saß mit der Frau am Frühstückstisch, wir haben gefrühstückt und haben mal gesagt, so, okay, ich glaube, wir haben jetzt beide irgendwie keinen Hunger mehr und haben dann eigentlich eine Flasche Champagner getrunken. So ging der Tag dann los. Und dann, ja, erzählst du es auch der Familie, die freuen sich natürlich auch riesig. Also es war schon ein mega Tag. Definitiv.
Aber wenn jetzt der Guy Michela zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, du verlierst deinen Stern, hättest du es geglaubt an seiner Stelle?
Ja, ich glaube schon. Also wenn die das so ins Gesicht sagen und es sieht schon da, wobei, ich weiß es nicht, irgendwie wäre es halt auch echt frech, sowas vor 100er Publikum da zu machen. Ich glaube, das hätte vielleicht auch so ein bisschen nach hinten losgehen können, wenn es denn so gewesen wäre. Ich glaube, da hätten sich viele sehr negativ geäußert und gesagt, also ihr könnt den Leuten vielleicht den Stern wegnehmen, aber vielleicht jetzt nicht vor den anderen 100, die da sitzen.
Jetzt gehen wir zum Schluss mal noch kurz weg vom Sterne-Restaurant und werfen einen Blick auf die Flammerie.
Flammerie, ja.
Die habt ihr hier auch. Dort gibt es überwiegend Flammkuchen.
Genau, wir haben eine kleine Flammkuchenkarte, so 10 bis 12 Flammkuchen.
Was macht für dich einen perfekten Flammkuchen aus?
Der Boden, der Boden und die Creme ist, glaube ich, das Wichtigste. Das muss tipptopp sein und dann ist der Belag, glaube ich, sowas, das ist wieder Geschmackssache. Der eine mag das, der andere mag das, was mit Lachs, was mit Oliven, mit Feta oder ganz klassisch Zwiebeln, Speck. Das ist wieder reine Geschmackssache. Wenn du einen schönen Boden hast, eine schöne Creme drauf, dann ist der Rest Geschmackssache.
Kann man sich beim Teig auch, vernörden, das richtig tief in die Tiefe geht, ist ja beim Pizzateig jetzt mal andere Richtung mit den Italienern, die ja zig verschiedene Varianten haben. Wie geht für dich der Perfekte?
Für mich der Perfekte ist einfach eine Mischung, die wir dann ausrollen, zuschneiden und mehr ist es eigentlich nicht. Also ich weiß jetzt gar nicht, also wahrscheinlich hast du jetzt wieder Elsässer, die sagen, oh, da gibt es auch riesige Unterschiede beim Flammkuchenteig. Da bin ich aber so, dass ich sage, so, ich bin mit dem zufrieden, was wir machen, aber da wird wie beim Pizzateig sein, da wirst du wieder andere 5 Meinungen haben, die dann sagen, oh, auf gar keinen Fall muss das da rein, sondern da gehört eigentlich klassischerweise das da rein. Du, das ist einfach Geschmack.
Hast du dich da beim Belag auch schon mal veraustobt, kreativ? Oder was wäre dein Favorite?
Nein, ich bin da auch wieder ganz klassisch unterwegs. Also für mich ist der Speck, Zwiebel, Flammkuchen, kann ich überall essen, wenn es gut gemacht ist. Ich mag aber auch gern mal sowas Süßes mit Calvados und Apfel oder Zimt, so finde ich jetzt auch ganz interessant. Aber Flammkuchen ist sowas, da kannst du dich ja austoben, da kannst du ja 100 verschiedene Geschmäcker kreieren. Ist reine Geschmackssache, weißt du? Der eine mag das, der andere mag das.
Und mit der Frage sind wir auch tatsächlich schon am Ende angelangt. Boris, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und mit dir dieses Gespräch zu führen. Aber bevor ich zu meiner Verabschiedung komme, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört dir. Gibt es noch was, was du allen Hörern mitgeben möchtest, über das wir vielleicht noch nicht gesprochen haben oder das dir am Herzen liegt?
Ja, also vielen Dank erstmal für das tolle Gespräch. Was möchte ich den Hörern mitgeben? Ich glaube, den Hörern oder vielleicht auch den Gastronomen, das Wichtigste ist, glaube ich zumindest, dass wir mit den Leuten, die noch Lust haben auf Gastronomie, dementsprechend umgehen, die Leute fördern, pushen, machen und so die Gastronomie vielleicht wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zu steuern, einfach nur, weil wir personell ein bisschen Probleme haben. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit dem Führungsverhalten zu tun. Das so als abschließende Worte.
Ja, und damit möchten wir zwei uns jetzt auch verabschieden. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten und Anhören. Denkt dran, das Rezept von Boris findet ihr wie die von allen anderen meinen Gästen dann auf der Flying Schlemmer Instagram-Seite oder auf der Homepage als PDF zum Download, auch zum Nachkochen. Weißt du schon, was es gibt?
Nein, das suchen wir uns noch aus.
Lasst euch überraschen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens mir auch eine Sternebewertung da lasst. Vielleicht keine 3, auch wenn es die Höchstauszeichnung für die Restaurants ist. Im Podcast sind es 5, so mit einem kleinen Augenzwickern an euch raus. Und dann hören wir uns schon in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Diesmal wieder ein bisschen weiter höher aus dem Norden. Lasst euch überraschen. Das war's von uns zwei heute.
Ciao, ciao.
Ciao, servus und macht's es gut.